Doc Talk. Stethoskop und Laufschuh. Der Podcast mit Dr. Christoph Simsch. In Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo, ihr Lieben. Heute ist Freitag, der 25.10.2024. Es ist Zeit für eine neue Folge eures Podcastes Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt hier im schönen Hohenlohe in Satteldorf, Facharzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin. Sportmedizin ist mein absoluter Schwerpunkt. Ich bin selbst aktiver Triathlet, für die mich noch nicht kennen. Hab insgesamt an 30 Ironman gefinisht, war dreimal in Hawaii gewesen und bin aktuell der offizielle Anti-Doping-Beauftragte der Deutschen Triathlon-Union. Wir plaudern hier so in diesem Podcast über sportmedizinische Themen. Allerdings erzähle ich euch auch ein bisschen so, was aus dem Alltag ist. Manchmal ein bisschen Berufspolitik und was mich so ja in meinem Leben als Landarzt hier so beschäftigt und so auch heute. Heute geht's, ich möchte euch erst einen kleinen Überblick geben. Morgen findet der Hawaii-Triathlon statt, da wollten wir ein paar Worte drüber sprechen. Ich möchte euch über mein neues sportliches Ziel im nächsten Jahr erzählen. Ich hatte es in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet. Das hat sich jetzt doch manifestiert, kommen wir gleich drauf. Dann so ein bisschen Plauderei aus der Praxis, was mich da so jetzt beschäftigt hat. Es gibt so ein paar Sachen, die sich gerade gehäuft haben, eine ganz lustige Sache noch dazu. Und schließlich aus diesen Erfahrungen heraus möchte ich euch zum Hauptthema heute dann ein bisschen was erzählen. Es geht heute um Psychosen, was das ist, wie ihr sie erkennt, wie man sie behandelt und welche Auswirkungen das hat. Also heute mal jetzt kein explizit sportmedizinisches Thema, aber ich hoffe dennoch, dass ich euch da abholen kann. Ja, was morgen Hawaii-Triathlon, für die Insider von euch, die auf den sozialen Medien unterwegs sind, die werden sehen, ja, auf allen Kanälen sprudel Informationen und es zeigt einfach doch wieder die Bedeutung des Hawaii-Triathlons und ich möchte ja den guten alten Scott Molina zitieren, das war einer von den Big Four, das waren die vier Großen, die in den 80er Jahren den den Triathlon dominiert haben. Scott Molina hat, glaube ich, auch 88 den Hawaii-Triathlon gewonnen und hat gesagt, Hawaii, das ist richtiger Triathlon. Und dieser Satz, der kam mir jedes Mal bei meinen drei Starts in den Sinn, spätestens als dann der starke Gegenwind, der Mumuku, der Fallwind, der vulkanische, dann so bei Kilometer 110 mir ins Gesicht geblasen hat und dann der endlos lange Highway vor mir erschienen ist. Die Triathleten unter euch wissen, dass die Ironman World Corporation, dass die ja wohl ein bisschen auch als Kommerz, weil einfach der Platz in Hawaii am Pier doch limitiert ist und natürlich jeder Starter Geld bringt. Momentan ist das aktuelle Startgeld, ich glaube, 1.500 US-Dollar. Da könnt ihr euch vorstellen, dass jeder Starter mehr Geld in die Kassen der Veranstalter sprudelt und deswegen hat man Männlein und Weiblein getrennt und die rotieren abwechselnd zwischen Nizza und Hawaii hin und her, sodass im Bereich der Männer, also morgen findet das Männerrennen statt, das findet also praktisch sozusagen alle zwei Jahre dann nur statt, nächstes Jahr dann wieder in Nizza und dann in zwei Jahren wieder auf Hawaii. Schade, es gibt Rufe, dass natürlich dieses Unterfangen wieder unterbunden wird und doch wieder alle zusammen starten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die der Ironman-Verband oder Ironman-Firma, muss man ja sagen, die jetzt am Geld geschnuppert hat, da einfach nochmal einen Return machen wird. Zumal es ja jetzt die letzten paar Jahre auch so gegangen ist. Umso mehr erstaunlich, jetzt zu sehen, wie doch der Hawaii-Triathlon eine viel größere Medienpräsenz hat, als es dann wirklich die Weltmeisterschaften in Nizza gehabt hat. Und ich kann euch nur sagen, für alle, die noch nicht dort gewesen sind, da das ist der Nabel der Triathlon-Welt. Da spielt der Triathlon. Und ich lehne mich so weit voraus zu sagen, eigentlich muss jeder Triathlet einmal dort gewesen sein, um zu wissen, was wirklich Triathlon ist und wo unsere Sportart herkommt und was ihre originären Wurzeln ist. Und ja, es geht allein schon los, der riesige Anflug. Also es gibt natürlich keinen Athleten, der da erst 3 Tage oder 2 Tage vorher angedüst kommt, sondern gerade die Europäer, die sind wirklich schon minimal eine Woche vorher da. Man lernt sich kennen, lernt den Spirit dort kennen und lasst euch gesagt sein, Hawaii hat einen eigenen Spirit. Allein die Luft dort ist, die riecht schon ganz anders. Sie ist immer leicht warm sowieso, schwül, und es liegt fast so eine Orchideenduft liegt dann oftmals in der Luft, und also ein ganz spezieller Duft. Und wenn man dann aussteigt und auch das erste Mal erinnere ich mich noch, dann ist ein ganz kleiner Flughafen, Kailua Kona auf Big Island. Big Island ist übrigens die größte der hawaiianischen Inseln. Und der Flughafen ganz klein, auch das Gepäckband, ja, nicht unter freiem Himmel, aber unter Strohdach. Da läuft man vom Flugzeug die Treppe runter über den Flugplatz bis zur Kofferausgabe. Und man denkt am Anfang, meine Güte, was bläst einem die heißen Flugzeugdüsen Wind ins Genick. Und wenn man dann so 100 Meter vom Flugzeug entfernt ist, merkt man, dass es halt nicht der Flugzeugdüsenwind ist, sondern wirklich der Wind, der auf Hawaii ist. Und da geht immer ein Wind, bedingt durch die topografischen Gegebenheiten. Und der Wind, der bläst einem halt dann wirklich in den Nacken hinein. Und dann hat man zum ersten Mal so ein bisschen den Vorgeschmack, was Hawaii eigentlich bedeutet. Ein kleiner Satz zu den Winden. Die Winde drehen meistens durch die Thermik bedingt, und sodass gerade die etwas langsameren morgens Gegenwind haben und dann nachmittags oder mittags dann ebenfalls nochmal Gegenwind haben. Zwischendurch gibt es Seitenwind. Die letzten Jahre waren die Windverhältnisse extrem günstig gewesen, sodass einige Bestleistungen aufgestellt wurden. Und ich habe leider gehört, dass es morgen auch relativ mäßig sein soll mit dem Wind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir mal ein richtiges, ja, Gebläse dort, dass wieder mal, ich habe also selbst einen Radfahrer gesehen, der vor mir einfach von der Straße weggeblasen wurde. Das ist natürlich keine tolle Sache. Ja, klar gibt's Verletzungen auch, aber ich wünsche mir einfach mal, dass der Wind wieder eine Rolle spielt und einfach auch dann den Radfahrern, die nur auf Bestleistung aus sind, einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Das pazifische Flair, die Kultur der Polynesier, der Hula, die Sprache, die Blumengebinde, mit denen man begrüßt wird, alles das trägt dazu bei. Morgens das Treffen am Digme Beach, das ist ein ganz kleiner Mini-Strand, an dem auch der Start dann stattfindet. Ja, gestern wurden rund 30 Delfine dort gesichtet. Schildkröten sieht man sowieso. Ja, das ist einfach was ganz Besonderes. Und ich erinnere mich das erste Mal 93, als ich dort gestartet bin. Das war für mich, wie der Papst, der ein neues Land betritt. Also ich war fast geneigt, den Boden zu berühren und den Boden einmal abzuküssen, weil das einfach wirklich dann das lang ersehnte Ziel war. Und so wurden wir auch begrüßt. Athleten, seid einfach relaxed. Ihr seid die Auserwählten. Ihr dürft jetzt hier starten. Und dieses Flair, das zieht sich auch durch die ganze Woche durch. Also, für alle Triathleten sowieso klar, komplette Pflicht, die Übertragung sich anzuschauen. Für alle Nicht-Triathleten empfehle ich, da einfach mal reinzuschauen und vielleicht so ein bisschen den Hawaii-Spirit mit einzusaugen. Ich bin zumindest total geflasht, so geflasht wie eigentlich die letzten Jahre schon nicht mehr. Und das hat mich auch dazu motiviert, ich hatte es bereits im letzten Podcast angekündigt, mich nach einigen Jahren der Abstinenz jetzt doch wieder mal für einen Ironman nächstes Jahr anzumelden. Nächstes Jahr im September beim Ironman Maryland in der Nähe von Baltimore, Washington. Und ja, hoffe dort dann eben die Qualifikation für Hawaii 2026, also in 2 Jahren, zu erreichen, und hoffe dann, den Podcast, den ich jetzt heute halte, dann in 2 Jahren vielleicht von Big Island euch präsentieren zu können. Das wäre mein großes Ziel, und ihr wisst alle, Ziele muss man haben, die motivieren einen, und ich bin bis in alle Zehenspitzen hoch motiviert. Ja, so viel zum Triathlon und zu meinem Plan. Ich hatte vorhin gesagt, ich wollte so ein bisschen aus der Praxis plaudern. Und da ist es erstmal heute was ganz Lustiges gewesen. Ich hatte eine Patientin gehabt, die zur Allergieabklärung kam. Das ist also nichts sehr Seltenes oder was sehr Häufiges eigentlich. Das Interessante war, dass diese Dame immer, wenn sie Hefezopf geknetet hat, einen Jucken in den Händen gehabt und tatsächlich hat sie bestätigt, dass sie einfach eine Hefeallergie hat. Also ich fand das irgendwie lustig und fand es wert, das heute mal zu erwähnen. Einfach, ja, ich hatte noch nie eine Hefeallergie oder einen Patient mit einer Hefeallergie, geschweige denn, dass dieser Patient das dann so oder eine Patientin war, dass sie das dann so explizit berichten konnte, dass tatsächlich beim Hefekneten oder beim Teigkneten die Hände anfingen zu jucken. Jetzt die große Frage, was kann man machen? Naja, natürlich das Allergen meiden, beziehungsweise immer wieder leichten Kontakt mit der Hefe zu haben und sich selbst praktisch zu hyposensibilisieren. Denn was ist eine Allergie? Eine Allergie ist eigentlich ein unterbeschäftigtes Immunsystem. Und eine Allergie baut sich immer auf, indem ein Vorkontakt mit einem Allergen geschehen ist und der Körper sich drauf sensibilisiert. Sodass ich immer sage, ein Neugeborenes am Tag 1 hat keine Allergien. Am Tag 2 könnte schon langsam losgehen, wenn, hab's natürlich noch nie erlebt, aber von der Theorie her, sobald halt ein Erstkontakt erfolgt ist. Und der Körper bereitet sich dann sozusagen auf den Kontakt mit diesem Allergen vor. Und wenn das Allergen dann kommt, dann ist er so vorbereitet, sagt, juhu, ich kann jetzt endlich dagegen vorgehen, und dann schießt er mit dem Immunsystem über das Ziel hinaus. Und das nutzt man eben bei der Hyposensibilisierung, indem man dem Patienten das entsprechende Allergen in ganz niedriger Dosis langsam ansteigend präsentiert und den Körper dementsprechend so beschäftigt, dass wenn das wirkliche natürliche Allergen kommt, er dann nicht mehr überreagiert und es zu keiner Allergie kommt. Das könnte man rein theoretisch jetzt im Falle dieser Hefegeschichte auch machen. Dann hatte ich noch einen interessanten Fall von ein paar Tagen. Da hatte ich mir so eine Frage gestellt, naja, haben denn Männer ein anderes Empfinden, was Erkrankung anbelangt, als Frauen? Ja, Stichwort Männerschnupfen. Und in diesem Fall war es tatsächlich so. Also es war ein junger Mann, der laut schreiend in die Praxis gekommen ist und mir als Notfall verkauft wurde. Hab's auch erstmal so empfunden, der Bauch war steinhart gewesen. Ich dachte, naja, Abwehrspannung könnte vielleicht ein durchgebrochenes Magengeschwür sein. Der Patient kam dann allerdings in Schüttelfrost hinein. Das gibt's natürlich auch mal bei einer Sepsis, bei einer Blutvergiftung. Gibt's natürlich auch ganz beim ganz normalen, banalen Infekt. Und der Patient saß dann halt zitternd und schlotternd und mit Bauchschmerzen dort. Ich habe ihn dann am Zugang gelegt und habe ihn dann ins Krankenhaus eingewiesen, wo dann schlussendlich dem Patienten nach Applikation eines Fiebermittels deutlich besser gegangen ist und es herauskam, dass es sich ganz einfach um einen Magen-Darm-Infekt gehalten hat. Aber die Präsentation, was der Patient so präsentiert hat, hat mich daran veranlasst, das heute im Podcast zu erwähnen und einmal so die Frage zu stellen, ob denn, wie gesagt, Männer und Frauen da unterschiedlich reagieren. Und ich habe ja da verschiedene Theorien. Ich denke, ja, die reagieren unterschiedlich. Und es kann durchaus sein, dass bei banalen Infekten vielleicht Männer so ein bisschen leidender sind. Und ich habe da ja immer so ein bisschen meine Höhlentheorie oder meine Urzeittheorie, sag ich mal. Und das war so, ich sag mal, ganz dreist, wir Männer, wir mussten ja früher sozusagen auf die Jagd gehen und Säbelzahntiger haben uns bedroht und wir mussten natürlich mit den anderen Jägern Schritt halten und das war natürlich nur möglich, wenn wir uns in optimaler Gesundheit befunden hatten und topfit waren und sobald es halt ein bisschen zwickt, ein leichtes Halskratzen da ist, dann mussten wir auf jeden Fall uns so krank fühlen und vielleicht auch krank stellen, dass wir von dem Rest der Jägerschaft einfach in der Höhle gelassen wurden. Und das mag vielleicht ein Grund sein, warum dann doch der berühmte Männerschnupfen dann sich doch so ja, eindrucksvoll oftmals präsentiert. Jetzt werden natürlich einige Frauen werden lachen. Das ist auch die Frage natürlich, haben Männer und Frauen unterschiedliches Schmerzempfinden? Es werden viele Frauen sagen, ja klar haben wir unterschiedliches. Wir Frauen halten ja viel mehr aus. Ihr müsstet mal eine Geburt erleben, das würdet ihr gar nicht schaffen. Und da muss ich sagen, ja, stimmt tatsächlich, denn da gibt es eine ganz witzige Studie. Da hat man wirklich geschaut, inwieweit das Schmerzempfinden von Männlein und Weiblein unterschiedlich ist. Und man hat verschiedene Schmerzreize präsentiert. Einmal war es ganz spannend, man hat einen Stromgürtel sowohl Männern als auch Frauen um den Bauch geschnallt und hat dann zunehmend Strom hineingegeben, um Wehen zu simulieren. Und konnte dann anhand der Stromstärke, an der dann der Proband gesagt hat, eben reicht's, eben geht's gar nicht mehr, dann abschätzen, wer von beiden Geschlechtern eben in diesem Bereich mehr aushält. Und, wen wundert's, was glaubt ihr? Die Frauen halten dort deutlich mehr aus. Das mag natürlich auch physiologisch bedingt sein, weil natürlich Frauen ja gebären und tja, die Natur das so eingerichtet hat, dass Frauen das in diesem Fall dann doch besser tolerieren können als Männer. Und da haben tatsächlich alle Frauen recht. Wenn wir Männer, so wie wir jetzt sind, Kinder gebären müssten, dann würde die Menschheit dann doch wahrscheinlich aussterben, wenn wir uns Männer dann nicht an diese neue Situation anpassen würden. Aber man hat es aber andersrum gemacht. Man hat dann diese Stromschläge in die Hand gegeben. Also die Leute mussten ein Stromkabel anfassen und hat dort zunehmend mehr Strom draufgegeben, also adäquat zur anderen Studie. Und da war es halt genau umgekehrt. Da hatten Männer deutlich mehr ausgehalten als Frauen. Auch das hat natürlich seinen Sinn, wie der Urzeittheorie. Wir Männer beim Kampf gegen Säbelzahntiger und mit der Keule gegen die feindliche Sippschaft. Wir können im Kampf und in der Verletzung mehr ertragen als Frauen. Also kann man sagen, jein, sage ich mal, sowohl als auch. Frauen und Männer können jeweils unterschiedliche Schmerzen ertragen und das ist jeweils physiologisch so darauf abgestimmt, dass es jeweils passt. Finde ich einfach ganz spannend und das war jetzt ganz eindrucksvoll an diesem einen jungen Mann zu sehen, der dann eben mit Blaulicht und einem Magen-Darm-Infekt ins Krankenhaus gefahren wurde und am nächsten Tag schon wieder fit in der Praxis saß. Was hat mich die letzten Tage extrem beschäftigt? Ich kann euch gar nicht sagen, warum, aber ich habe fast drei Patienten, die jetzt aufgefallen sind mit Psychosen. Und da kommen wir auch schon zum Hauptteil unseres heutigen Podcastes, Psychosen. Was sind Psychosen? Und Psychosen sind dadurch charakterisiert, dass sie bestimmte Symptome offenbaren, wie zum Beispiel Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder auch veränderte Sinneswahrnehmungen im Bereich Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken beispielsweise. Also ganz typisch, jemand sieht Dinge, die nicht dort sind. Und ich habe eine Dame mal gehabt, die hat in der Ecke Spinnen gesehen. Ich hatte einen Patienten, der hatte dann Menschen im Raum gesehen mit bestimmten Pullovern. Ich hatte einen Patienten, der fühlte sich von Russen verfolgt. Zumindest Dinge, die nicht der Realität entsprechen. Ja, also teilweise, sie sind komplett überzeugt davon, haben bizarre Vorstellungen von bestimmten Dingen, haben Denkstörungen und deutlich auch Gedankenabbruch. Also die schweifen in dem Gang mit dem Gedanken um sich herum. Dann wird erzählt, also eine Dame habe ich jetzt gerade erzählt, ja, sie hat die komplett allumfassende Sicht und wo ist mein Handy? Und wir müssen doch heute noch Tabletten holen. Und die Kinder, was sehen die denn alle? Also die Gedanken schweifen kreuz und quer herum. Und ein Großteil der Dinge, die erzählt werden, entsprechen nicht der Realität. Das ist für einen Arzt oder für einen Gesprächsteilnehmer, auch für Angehörige, manchmal extrem schwer festzustellen, was ist jetzt Realität und was nicht Realität. Ja, weil das so überzeugend gesprochen wird, dass man erstmal denkt, na ja, das passt doch alles ganz gut. Und dann irgendwann merkt man, das kann ja gar nicht sein. Ja, also das ist ja formal eigentlich unmöglich, was da jetzt berichtet wird. Ich erinnere mich damals an einen jungen Mann, der dann schreiend in die Praxis reingelaufen kam. Schnell, 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 ihr müsst die Tür zumachen. Ich werde verfolgt. Das sind zwei Russen, die wollen was von mir. Und wir haben dann schnell die Tür verriegelt und tatsächlich stand dann eine Person vor der Tür, die dann auf Klingeln dann noch reingekommen ist und dann so ganz langsam die Tür aufgemacht und wir alle auf diese Person gestarrt und schlussendlich war es der nächste Patient gewesen, beziehungsweise nächste Patientin, die dann so fragend, huch, was schauen Sie mich denn alle so an? Und wir haben dann festgestellt, okay, ist halt doch kein Russe, der den Patienten verfolgt. Also, wie gesagt, Psychosen gehen immer in Verbindung mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Die Halluzinationen können, wie gesagt, im Bereich aller Sinne sein. Die können optisch sein, dass man Dinge sieht, die nicht da sind. Es können Dinge sein, die man hört, die nicht da sind. Also insbesondere Stimmen, die einem Befehle geben, ganz, ganz häufig. Es gibt auch Halluzinationen von Gerüchen. Man riecht Verwestes beispielsweise. Hören, man kann Dinge hören. Auch fühlen. Manche Patienten fühlen dann irgendwas. Ja, in der Haut steckt was drin beispielsweise. Würmer, ja, ganz, ganz oft im Körper stecken Würmer drin, die bewegen sich auch in der Haut drin, das wird dann gefühlt. Manche haben Angst, dass Sonden oder ja Mikrochips im Körper drin stecken. Die fangen dann an, mit Scheren und Messern in der Haut herumzubohren, um diese Mikrochips zu suchen. Im Übrigen, Entschuldigung, ein ganz interessanter Spielfilm, der so ein bisschen die Sicht von Psychotikern offenbart, ist A Beautiful Mind mit Russell Crowe. Also kann ich echt nur empfehlen, weil man auch dort als Zuschauer plötzlich erfährt, wie es sein kann oder wie es sich wohl anfühlt, psychotisch zu sein. Und da ist man richtig froh, dass man dann einfach nur Zuseher ist und einfach im Sessel sitzt und nicht betroffen ist. Das sind die Psychosen und da haben wir momentan halt, wie gesagt, drei Patienten in der Praxis. Normalerweise lange Zeit gar nichts, aber die haben sich jetzt gerade gehäuft und das, wie gesagt, war der Grund gewesen, warum ich das einfach mal heute so erwähnen wollte. Ja, was sind denn die Ursachen von Psychosen? Die können einmal organisch und einmal nicht organisch sein. Organisch im Rahmen von Infekten kann es sein, im Rahmen von Schädel-Hirn-Traumata kann es sein, also im Rahmen von Hirntumoren kann es sein, je nachdem, wo der Tumor sitzt. Es können hormonelle Entgleisungen die Ursache sein. Es können neurodegenerative, neurologische Erkrankungen, Parkinson beispielsweise, Alzheimer, vaskuläre Demenzen können dann schlussendlich zu Psychosen führen oder die Psychose als Begleiteffekt haben. Schwerwiegende Stoffwechselentgleisung können das sein. Stichwort Schilddrüse, die ist immer ganz, ganz wichtig. Deshalb gehört bei jeder psychiatrischen Erkrankung unbedingt eine Schilddrüsenabklärung dazu. Und vor allem Drogen und insbesondere auch natürlich halluzinogene Drogen wie LSD, Heroin, aber schlussendlich auch ganz in Anführungsstrichen jetzt legalisierte Drogen wie das Cannabis. Dieser eine Herr, dieser junge Mann, der von den Russen verfolgt war, das war ein dauerhafter Cannabiskonsument. Und wir wissen gerade bei jungen Gehirnen, die noch nicht ausgereift sind, dass der Konsum von Cannabis dort einfach Psychosen fördern kann. Nicht organisch kann es genetisch sein, also eine Prädisposition wie bei eigentlich allen Krankheiten. Es kann psychosozial sein, so war es jetzt bei dieser einen Patientin. Die eine Patientin war eigentlich, sie hatte schon mal so eine Episode vor 2-3 Jahren gehabt, ist dabei jetzt, war sehr, sehr stabil gewesen. So stabil, dass sie gar keine Medikamente mehr nehmen musste. Und jetzt kamen ja soziale Faktoren hinzu, berufliche Umstellung. Sie wusste nicht so recht, ziehe ich weg, bleibe ich hier. Woanders war ein tolles Jobangebot, aber hier war das soziale Umfeld. Und die Patientin kam da so in Gewissenskonflikt herein und dieser Gewissenskonflikt, der hat diese Patientin dann wieder in Wahnvorstellungen getrieben und schlussendlich dann hat sie einen Autounfall gebaut und bekommt das Medikament, ist aber noch weit, weit weg von einer Normalität. Neueste Untersuchungsergebnisse berichten, dass auch, ja, man hat geschaut, was gibt es denn was läuft im Gehirn eigentlich ab? Und man kann ja mittels Positronen, Emissionstomographen etc. die Stoffwechselvorgänge im Gehirn am lebenden Menschen, am lebenden Objekt darstellen. Und es scheint so zu sein, als ob da lokale Entzündungsreaktionen im Gehirn auch die Ursache sein können. Ganz, ganz spannende Sache eigentlich. Unterm Strich ist so die Frage, wir sind ja alles Organ, auch das Gehirn ist ja ein Organ, von daher sind ja im Prinzip alles organische Gründe irgendwo. Aber die Ursachen sind einfach komplett unterschiedlich. Die Symptome hatte ich euch schon erzählt, eben die Wahnvorstellung, dieser Gedankenabbruch. Wir haben allerdings auch Frühwarnsysteme, ja, so Frühwarnungen, wenn die Leistung abfällt, man merkt, die Konzentration geht runter, Dinge keinen Spaß mehr machen, man sich anfängt zurückzuziehen. Also ich habe einen jungen Mann, der sich während der Corona-Zeit komplett zurückgezogen, nur noch Computerspiele zu Hause gemacht. Und das war der Beginn von einer Psychose gewesen. Ist natürlich in diesem Fall die Frage, was ist die Henne, was das Ei? Hat diese Rückzugstendenz die Psychose ausgelöst oder hat die Psychose die Rückzugstendenz ausgelöst? Also eine ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich. Der junger Patient ist jetzt mit Medikamenten leidlich kompensiert und lebt in der Wohngruppe. Ein langer Prozess der Genesung. Das große Problem ist, im Gegensatz zu Neurosen und Depressionen, das Thema hatten wir auch schon mal hier im Podcast, die man mit Verhaltenstherapie und mit Sport und mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern sehr gut behandeln kann und auch ausheilen kann, kann man Psychosen sehr, sehr schlecht therapieren. Glücklicherweise gibt es mittlerweile gute Medikamente, die ein relativ geringes Nebenwirkungsspektrum haben und die auf die Neurotransmitter, in der Neurotransmitterebene wirken und die Symptome einer Psychose, also die Halluzinationen verschwinden lassen und den Patienten so einigermaßen wieder in die Realität zurückholen. Natürlich nicht bei allen. Früher gab es ja ganz heroische Versuche mit Stromstößen, mit Unterzuckerungsschocks. Da hat man versucht, bestimmte Hirnareale im Körper abzutöten, hat dann gehofft, dass man die entsprechenden, in Anführungsstrichen, bösen, kranken Hirnareale abtötet, aber meistens hat man dann doch auch die gesunden beeinträchtigt, sodass die Patienten dann meistens nach so einer Therapie geistig deutlich eingeschränkt gewesen sind. Also ganz, ganz gruselig in der Vergangenheit, aber da gab es halt einfach nichts. Beziehungsweise war dann diese Person einfach weggesperrt. Ja. Nicht jeder Psychotiker ist gleichzeitig gefährlich. Es ist aber immer die Frage natürlich, hat so ein Psychotiker eine Eigengefährdung und vor allem hat er eine Fremdgefährdung? Beides sind dann Indikationen, auch diesen gegen seinen Willen einzuweisen. Meist gegen seinen Willen, weil derjenige ja in seinem Bewusstsein in der kompletten Realität lebt. Und wenn er überzeugt ist, dass alle gegen ihn verschworen sind, dass irgendwo Drähte zusammenlaufen, dass er abgehört wird, dann ist er natürlich extrem skeptisch. Und wenn ein Arzt sagt, wir gehen jetzt in die Klinik oder ich möchte Sie ganz gerne in die Klinik einweisen, dann stößt das erstmal komplett auf Ablehnung, weil natürlich der Arzt potenziell ebenfalls unter den Verschwörern sitzen könnte. Aber da geht's halt, wie gesagt, primär um die Eigen- und die Fremdgefährdung. Und das sind einfach die wichtigsten Fragen. Und da kann es halt auch mal so sein, dass jemand, wie gesagt, gegen seinen Willen eingewiesen werden muss. Und da geht's dann doch meistens auf die geschlossene Abteilung. Und das sind dann natürlich dann schon so die Dinge, die man sich als Mensch nicht wünscht. Ich persönlich bewundere die Menschen, die Kollegen, die dort auf diesen Stationen arbeiten. Meine Tochter, die auch Medizin studiert und hier im Podcast mitbeteiligt ist, die war jetzt im Rahmen einer Formulatur in der forensischen Psychiatrie und hat dann auch Dinge berichtet. In der forensischen Psychiatrie, da sind Patienten, die ja wahrscheinlich das ganze Leben nie mehr herauskommen, die auf richterliche Anordnungen aufgrund ihrer psychotischen Realitätsverzerrungen so gefährdend sind, dass man sie nicht draußen herumspazieren lassen kann. Ja, also schon sehr, da fällt mir so ein bisschen Hannibal Lecter ein, Schweigender Lämmer, da ist das ja auch nochmal explizit dargestellt, natürlich filmisch ein bisschen übertrieben. Heute sind die Unterbringungsformen halt schon deutlich humaner und man versucht es den Patienten dort auch angenehm zu gestalten. Aber schwieriges Klientel und wie gesagt, das sind auch Patienten, die dann eine Heilung, ja, wohl nicht so entgegensprechen. Das gibt's halt leider in der Medizin auch. Ja, also es gibt halt vielmals, oftmals wird uns Ärzten ja so das Vertrauen gegengebracht, der Doktor, der macht mich gesund. Und ich sage immer, nein, der Doktor macht gar nicht gesund, denn der Doktor kann höchstens Dinge tun, um eine Gesundung zu forcieren. Aber die Heilung selbst muss immer selbst aus dem Körper erfolgen. Ja, ich kann eine Schnittwunde, kann ich mit Nahtmaterial oder mit Klebe adaptieren, also zusammenbringen, kann eine tolle Wundversorgung machen, desinfizieren. Wenn der Körper aber keine Lust hat, diese Wunde zu heilen, da kann ich das Nahtmaterial 10 Jahre drin lassen, das heilt halt nicht zusammen. Ja, also ich kann nur die Bedingung schaffen, dass der Körper dementsprechend heilen kann. Und das gilt halt schlussendlich für alle Erkrankungen. Ja, jetzt, es war jetzt insgesamt nicht so ein freudiges Thema, sag ich mal, aber ich finde es trotzdem eine unglaublich spannende Geschichte. Und was ich ganz spannend fand, gerade, dass bei diesen 3 Patienten, dass immer so die gleichen Symptome, einfach doch die Grundsymptome da sind. So dieses Misstrauen, dass eine gewisse, ja, eine so eine Verschwörungshaltung, ja, alle sind gegen mich und ich werde abgehört, dass sich das bei fast allen Psychotikern doch immer wiederholt. Ja, das finde ich schon sehr, sehr spannend eigentlich. Und auch Wahnsinn eigentlich, was so ein Gehirn ja uns da vorsetzt, ja, wie wichtig dann doch diese Neurotransmitter einfach sind. Und ich sage immer, wir sind eigentlich, da geht es ja schon fast philosophisch um die Frage des freien Willens. Haben wir denn einen freien Willen? Puh, gute Frage. Oder sind wir vielleicht einfach doch nur Clown oder Marionette unserer Hormone, die uns steuern? Eine sehr, sehr spannende Frage. Und da geht's natürlich auch gleich wieder noch eine Runde weiter. Gibt's da eine Seele? Gibt's eine Seele, die uns steuert? Gibt's ein Bewusstsein, was uns steuert? Oder ist es einfach nur ein biologischer Prozess, der da einfach abläuft? Ich denke, diese Frage ist spannend nachzudenken. Denkt ihr mal drüber nach? Schreibt mir doch einfach mal unter den Nachrichten, was ihr darüber denkt. Haben wir einen freien Willen? Gibt's eine Seele? Würde ich gern mal hier in diesem Rahmen diskutieren. Finde ich sehr, sehr spannend. Und die Wissenschaft sagt zu 99,9% nein, es gibt's nicht. Aber eben nicht zu 100%. Und dann fangen viele Patienten oder viele Menschen an, mit Nahtoderlebnissen zu sprechen. Dann sage ich immer, Nahtod heißt ja nicht tot. Da kann es durchaus sein, dass das Gehirn einfach mal nachfunkt. Wenn ich jemandem LSD gebe, dann geht der auch in komplett andere Sphären und empfindet Dinge, die komplett an der Realität vorbei sind, ohne dass der Beweis ist, dass wir tatsächlich irgendwo eine Seele und einen Körper haben. Aber, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Frage. Ja, das war's schon wieder. Tatsächlich 32 Minuten, wer hätte das gedacht? Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, obwohl das jetzt vielleicht nicht ganz das sportmedizinische Thema gewesen ist. Ich wurde in der Vergangenheit oftmals angesprochen, hey, mach doch mal so ein bisschen was aus dem Praxisalltag. Das war auch der Ursprungsgrund gewesen, warum dieser Podcast entstanden ist. Ich persönlich mit ein paar Freunden, wir zelebrieren, Anführungsstrichen, jetzt Halloween tatsächlich. Und zwar jetzt nicht Halloween, weil wir ja jetzt irgendwie den Brauch des Halloweens aus Amerika übernommen haben. Aber wir haben letztes Jahr tatsächlich, hier klingeln immer so Kinder, die dann Trick or Treat, Süßes haben wollen. Und letztes Jahr kam auf die Idee, hey, wir verkleiden uns auch. Ich habe Schminksachen gehabt und wir haben uns als Vampire verkleidet und haben dann die Kinder sozusagen gegen erschreckt. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Haben wir noch Freunde eingeladen, die kamen auch verkleidet an. Dann haben wir noch ein Halloween-Abendessen gehabt. Und allein diese Verkleidung, ja, das kam so ein bisschen das Kind im Manne heraus, hat so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, okay, diesmal gehen wir offiziell auf ein, zwei Feiern und haben uns dementsprechend auch eingekleidet und ja, freuen uns drauf, da einfach mit Freunden ein bisschen Spaß zu haben, uns einfach mal, ich gehe ja sehr einfallsreich als Vampir, aber ich denke, das Kostüm passt soweit ganz gut. Das Spannende ist halt hier auch, dass wir, ja, früher hat man als Kind halt so diese Kinderklamotten gehabt. Wenn man halt jetzt im Erwachsenenbereich, im Kostümbereich schaut, kann man sich schon richtig professionell verkleiden und bin mal gespannt morgen, wie das dann morgen aussieht. Also morgen werden wir das erste Mal abdüsen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit und vor allen Dingen wünsche ich euch, dass ihr viel Spaß habt im Training. Es wird langsam Herbst. Das Training wird ein bisschen schwieriger. Schaut bitte morgen Hawaii rein. Drückt den Daumen. Was ist euer Favorit? Schreibt's mir. Ich würde mir wünschen, dass Lionel Sanders endlich mal gewinnt. Ansonsten wäre es natürlich toll, wenn Deutscher vorne wäre. Aber ich glaube, wahrscheinlich wird es ein Norweger sein. In diesem Sinne, verbleibt gesund und wir hören uns in 3 Wochen wieder. Tschüss, macht's gut. Euer Christoph. Ciao.